So, das Thema heute Abend heißt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wir wollen heute Abend einmal zeigen, Eckhard Fried möchte heute Abend einmal zeigen, wie man vordergründig die Kinder anspricht, aber eigentlich die Erwachsenen meint, die dahinter stehen. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Das haben auch andere Autoren vielfach praktiziert. Denken Sie nur mal zum Beispiel an Antoine Saint-Exupéry, der kleine Prinz. Ganz eindeutig eine wunderbare, ganz zarte Kindergeschichte, aber eigentlich meint er die Erwachsenen dahinter. Das ist eine wunderbare Art, wie man die Herzen der Erwachsenen erreichen kann. Und das ist also das Thema heute Abend. Wir wollen zunächst noch miteinander stille werden. Herr Jesus, das ist immer wieder unser ganz großes Anliegen, dass wir mit der Botschaft von dir Menschen erreichen. Und wir möchten heute Abend einfach das auch einmal zeigen, darstellen, hörbar machen, wie das geschehen kann in der Literatur. Möchtest du auch unsere Herzen erreichen? Wir segnen jetzt unseren Bruder in unserer Mitte. Wir wollen auch selber, Herr Jesus, dich bitten, dass du uns segnest beim Hören. Wir danken dir, Herr Jesus, für das, was auch geschieht, gerade auch durch unseren Bruder, durch die Bücher, die er geschrieben hat, und durch die Menschen, die angesprochen worden sind, teilweise fundamental. Wir danken dir, Herr Jesus, dass das geschehen kann in Deutschland, wollen dich bitten, dass du auch unsere Herzen in dieser Hinsicht auch weitest, dass wir vielleicht auch selber neuen Zugang bekommen zu solcher christlichen Literatur, da wo wir diesen Zugang noch nicht haben. Segne uns jetzt diesen Abend. Amen. So, jetzt übergebe ich dir das Wort.
1, 2, 3, verstehen Sie mich? Ja. Es ist so üblich, dass man immer 1, 2, 3 sagt. Also unter uns Christen können wir ja auch mit Römer, Korinther, Galater, Epheser oder so testen. Aber gut, wenn es jemand nicht verstehen sollte, möge er bitte die Hand heben, dann muss ich hier an dem Mikrofon noch was verändern. Ich habe mich hierhin gesetzt, weil das ein bisschen gemütlicher ist, als wenn ich hier am Pult stehe und ich muss sowieso, wie Sie gleich sehen werden, zum Lesen die Brille absetzen und dann muss ich das dann so hinhalten, das ist etwas schwierig. Und außerdem, bei so Leseabenden macht man das ganz gerne auch, dass man es ein klein bisschen gemütlicher macht. So ganz gemütlich ist eigentlich noch nicht. Ich war vor 2 Jahren oder so hier auf einer Familienfreizeit, da haben wir Leseabend da drüben gemacht, mit so einer Stehlampe, so ganz gemütlich im Sessel und so. Das war eigentlich noch ein bisschen schöner. Aber der Kreis ist zu groß dafür, deswegen müssen wir es hier machen. Aber ich denke, Sie versenken sich jetzt mit mir in fremde Welten hinein und vergessen, wie die Umgebung aussieht und finden das dann nicht mehr so störend.
Wir können auch das Licht ausmachen, wenn wir...
Ja, damit ich die Sachen auswendig vortragen kann. Ja. Vielleicht noch ein paar erklärende oder ergänzende Worte zu dem, was Conny Straub sagt. Die Geschichten, die ich jetzt heute Abend vorlesen möchte, sind jetzt nicht unbedingt nur für Erwachsene gedacht und vordergründig für Kinder geschrieben, sondern sie sind zunächst einmal für Kinder geschrieben. Aber trotzdem stimmt das. Im Hintergrund denke ich auch an die Erwachsenen, die die Geschichten selber zum eigenen Vergnügen lesen oder die sie ihren Kindern vorlesen, manchmal auch, und die dadurch auch angesprochen werden könnten, sollten. Es war ja die Frage, was ich jetzt, wenn ich mich hier vorbereite für das, was ich hier lesen will, in diesen, also wenn man mal von dem morgigen Vormittag absieht, 3 Zusammenkünften, wo ich etwas lesen möchte, dass ich das so ein bisschen ordne. Und da bot sich das an, an einem Tag speziell etwas auszuwählen, was ich für Kinder geschrieben habe, einfach damit es ein bisschen thematisch zusammengefasst wird und am Dienstagmorgen etwas speziell unter diesem Gedanken Humor. Man hätte das auch anders ordnen können, aber weil das unter den beide Dinge unter den christlichen Autoren nicht so sehr verbreitet sind, dachte ich, ich könnte mal da einen Akzent drauf setzen. Ich habe mir vorgenommen, heute mal 6 Geschichten zu lesen. 2 sind noch nicht im Druck erschienen, die sind für eine Kinderzeitschrift gedacht, die wir herausbringen wollen, der Evangeliumsrundfunk mit anderen zusammen. Wer darüber Näheres wissen will, kann mich nachher noch fragen. zwei Geschichten. Dann möchte ich zwei Geschichten aus der Kinderbibel lesen. Das ist das Alte Testament. Ich denke, das ist einfach mal ein bisschen farbiger und interessanter noch als die Geschichten aus dem Neuen Testament, die wir ja schon alle besser kennen von den Sonntagsschulen her und so weiter. Und dann aus diesem Büchlein zwei Geschichten. Ich denke, dann ist die Zeit mehr oder weniger so rum und vielleicht will Conny Straub mich nachher noch ein bisschen was befragen oder Sie möchten was befragen oder so. Können wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Aber wenn Sie gerne bis nach Mitternacht sitzen wollen, kann ich noch mehr lesen. Also das, da haben wir uns keine Grenzen gesetzt. Zunächst also mal fange ich an mit einer Geschichte, die in Brasilien spielt. Ich bin im Auftrag des Evangeliumsrundfunks und zur Fernsehabteilung in Brasilien gewesen, auch im Auftrag der Marburger Mission und habe da gefilmt und habe da so ein bisschen das Milieu kennengelernt. Trotzdem hat das nicht gereicht, um so ein paar portugiesische, Sie wissen ja, in Brasilien spricht man Portugiesisch, portugiesische Ausdrücke, um das Lokalkolorit ein bisschen hineinzubringen, aufzuschreiben. Dafür reichen meine Kenntnisse bei weitem nicht, aber ich habe da mit einem Missionar in Brasilien gesprochen, der mir da geholfen hat, damit das so ein bisschen diese Farbe kriegt und ein bisschen echter dadurch wird. Jorge staunt immer mehr. Was für große Häuser es hier gibt und so viele. Müde stolpert er hinter seinem großen Bruder Pedro her. Als dritter folgt Pascha, sein Hund. Der ist sonst immer so fröhlich und tollt umher, aber jetzt ist Pascha auch müde und vor allem hungrig. Pedro, fragt Jorge, wie viele Menschen wohnen hier in Sao Paulo? 15 Millionen, antwortet Pedro über die Schulter. Wie viel ist 15 Millionen? Unheimlich viel. Die Antwort hilft Jorge natürlich nicht weiter. Er kann sich diese Zahl nicht vorstellen. Wenn die sich alle ganz dicht auf einen Fußballplatz stellen, wird er dann voll? Ach, Kleiner, was stellst du dir denn vor? Da würden 1000 Fußballplätze nicht ausreichen. Wenn jeder von denen ein Stück Brot kriegen soll, wie groß muss dann der Berg Brot sein? Ach, frag nicht so dumme Sachen. Hauptsache, wir finden erstmal ein Stück Brot für uns. Vielleicht fahre ich später mal mit dir in einem Elevator ganz oben auf ein Hochhaus. Da kannst du dann die ganze Stadt sehen und weißt ungefähr, wie groß sie ist. Am Abend kuscheln sich die zwei Brüder mit ihrem Hund unter einem Busch hinter der Plaza, einem freien Platz. Sie haben immer noch Hunger. Pedro hat Jorge einen halben Apfel gegeben. Er weiß nicht, wo der Große den her hat. Wahrscheinlich geklaut. Er hat es nicht gesehen. Vielleicht hat er ihn aber von den halb Verfaulten genommen, die die Händler am Abend einfach auf dem Markt liegen gelassen haben. Heimlich, als Pedro es nicht sah, hat Jorge Pascha ein kleines Stück von dem Apfel gegeben. Jetzt drückt er den Hund an sich, da friert er nicht so. Jorge möchte weinen, weil alles so anders ist und kalt und weil er Hunger hat. Aber er unterdrückt das Weinen. Pedro würde sonst böse. Vielleicht würde er ihn wegschicken. Zu dumm, dass Jorge noch nicht groß genug ist. Als seine Mutter weggelaufen ist, war er erst 4. Sie wohnten in einer Favela, einem Viertel aus elenden Bretterhütten. Sein Vater war sehr wütend und hat viel Pinga getrunken und hat Jorge fast jeden Tag geschlagen, die ganzen 3 Jahre. Pedro hat er zum Betteln geschickt, aber wenn er zu wenig brachte, musste er stehlen. Und weil das oft auch nicht viel brachte, hat sein Vater ihn geschlagen. Aber Pedro war groß genug, allein zu leben. Eines Nachts hat er Jorge geweckt und gesagt, er ginge jetzt fort nach Sao Paulo. Jorge hat Pascha genommen und ist ihm nachgerannt. Erst wollte Pedro ihn nicht mitnehmen, aber dann hat er es doch zugelassen. Jorge musste nur versprechen, nicht zu jammern, wie ein kleines Kind. Und das tut er auch nicht. Als es Sommer wird und man nachts nicht mehr frieren muss, sind Pedro und Jorge ein Teil der Großstadt. Sie kennen andere Straßenkinder und bilden Gangos mit ihnen. Jorge kann jetzt schon für sich selbst sorgen, dass er nicht verhungert. Er bettelt manchmal, aber das bringt am wenigsten ein. Er passt für eine kleine Münze auf ein Auto auf oder er darf mit Pedro zusammen an der Straßenkreuzung Autoscheiben putzen und manchmal gibt ihm der Pfarrer etwas dafür. Stehlen ist schwieriger, da traut er sich nicht. Die Händler passen höllisch auf, wenn sie einen Straßenjungen sehen. Am liebsten würden die Brüder Zeitungen verkaufen. Einige Freunde tun das, aber dafür muss man Geld haben, um die Zeitungen erst selbst zu kaufen. Oder wenigstens eine feste Wohnung, weil die Leute von der Zeitung sonst fürchten, die Jungen brennen mit dem Geld für die Zeitungen durch. Immer noch möchte Jorge gerne wissen, wie viel 15 Millionen sind. Einmal, als sie darüber sprechen, sagt Pedro, wenn du jeden Menschen in Sao Paulo eine Zeitung verkaufen würdest, ach was, verkaufen dauert viel zu lange, nur geben, schenken. Und du müsstest sie gar nicht selber holen und du brauchtest auch nicht zu den Leuten hinzugehen. Die kämen alle in einer langen Schlange bei dir vorbei. Da würdest du in deinem ganzen Leben nicht damit fertig. Das beeindruckt Jorge. Er kann sich nur nicht vorstellen, so viele Zeitungen zu verschenken. Das findet er ein dummes Beispiel. Aber er sagt nichts. Am Nachmittag wird es sehr heiß und Jorge geht in eine Kirche, um sich etwas auszuruhen. Das tut er oft, denn da drin ist es schön kühl. Pascha weiß, dass er in der Kirche nicht laut sein darf und immer dicht bei Jorge bleiben muss. Vorne in der Kirche redet einer laut. Jorge versteht nicht viel, er hört auch kaum zu. Aber plötzlich ist er ganz Ohr. Der Padre, der Mann in dem langen Mantel, sagt, Gott würde alle Menschen beschenken. Da kann etwas nicht stimmen, denkt Jorge. Weil jetzt die Leute in der Kirche aufstehen, nimmt er schnell Pascha auf den Arm und läuft raus. Aber er denkt weiter darüber nach. Wie kann Gott alle Menschen beschenken? Wenn ich allen Leuten von Sao Paulo nur eine Zeitung schenken wollte, würde ich in meinem ganzen Leben nicht fertig damit. Wie kann dann Gott allen Leuten Gutes geben? Dabei ist die Welt ja noch viel größer als Sao Paulo. Da gibt es noch Rio de Janeiro und Brasilia und Recife und viele andere Städte. Nun gut, Gott kann länger dranbleiben als ich, weil er ja ewig ist. Aber die Leute, die er beschenken will, sterben doch inzwischen, wenn er sich nicht unheimlich beeilt. Plötzlich bleibt Jorge stehen, sodass Pascha verwundert zu ihm aufschaut. Ihm ist ein Gedanke gekommen. Jetzt weiß er, warum er so arm ist und immer Hunger hat und nachts oft frieren muss. Gott ist vielleicht mit seinem Schenken noch nicht bis zu ihm gekommen. Vielleicht hat er im Norden von Sao Paulo angefangen und er lebt mehr im Süden. Oder vielleicht geht es dem Alter nach und weil er noch klein ist, kommt er erst später dran. Pedro findet das alles dumm, als Jorge es ihm am Abend erzählt. Gott könnte alle zugleich beschenken, meint er, nicht nacheinander. Das versteht Jorge aber erst recht nicht. Warum ist er denn dann noch so arm? Zum ersten Mal seit langem weint Jorge ein bisschen. Pedro will ihn trösten. Weine nicht, Jorge. Ich verspreche dir auch, dass ich morgen mit dir auf ein Predio fahre, ein Hochhaus. Das wolltest du doch immer. Pascha muss aber hier bleiben. Da freut sich Jorge natürlich. Endlich kann er mal sehen, wie viel 15 Millionen sind. Und vielleicht fühlt er sich dann so wie Gott, wenn er von oben auf seine vielen Menschen guckt. Pedro weiß, wie er es machen muss. In dem Hochhaus ist oben ein teures Restaurant, da würden sie die beiden Jungen nie reinlassen. Darum warten sie unten vor der Tür des Fahrstuhls und gucken sich die Leute genau an. Da ist eine freundlich aussehende Frau. Pedro rennt hin und Jorge folgt ihm. Entschuldigen Sie, Signora, mein kleiner Bruder möchte gern mal bis ganz oben hinfahren, aber die lassen uns nicht rein. Wenn Sie aber sagen, wir wären Ihre Kinder oder wir gehörten zu Ihnen oder so, bitte. Die Frau ist auf einmal gar nicht mehr freundlich und wendet sich ab. Pedro lässt sich aber nicht entmutigen und versucht es bei anderen Leuten. Beim sechsten Versuch klappt es. Ein alter Mann lächelt sie an und spricht freundlich mit ihnen. Er nimmt jeden an eine Hand und betritt mit ihnen den Aufzug. Es ist ein komisches Gefühl, als der hochsaust. Noch komischer ist es, als sie oben wieder herauskommen. Alles ist sauber und sehr elegant und Samba erklingt leise. Es ist Jorge fast, als wäre das der Himmel. Aber das kann nicht sein, der ist sicher noch höher. Aber vielleicht der Anfang vom Himmel. Jorge beobachtet, wie der freundliche Senior dem Mann in dem vornehmen Anzug ein Moeda gibt, ein Geldstück. Dann gehen sie zusammen zu den großen Fenstern. Da stockt ihm der Atem. Pusher wieder, ist das hoch, so groß ist die Stadt. Die vielen, vielen Menschen da unten wimmeln wie Ameisen. Nachdem Jorge lange wortlos geguckt und gestaunt hat, sagt er ganz in Gedanken, Que cosa, das ist unmöglich. Was ist unmöglich, fragt der alte Senior. Jorge erklärt, dass Gott die Menschen alle beschenkt, so viele. Da kommt er ja ganz durcheinander und weiß nicht, wem er schon was Gutes getan hat und wem nicht. Fang nicht wieder damit an, knurrt Pedro. Aber vielleicht ist es doch so, er weiß gar nicht, dass er mich bisher übersehen hat. Der Herr streichelt Jorge das Haar, wie es bisher noch niemand getan hat. Jedenfalls kann er sich nicht erinnern. Weißt du, sagt er, Gott beschenkt alle mit Leben und Gesundheit und vielem. Vor allem beschenkt er sie mit seiner Liebe. Nur wissen das die meisten nicht. Ich auch nicht, sagt Jorge. Das wusste Gott und er hat sich überlegt, wie kann ich dem Jorge Gutes tun und ihm klar machen, dass ich ihn lieb habe. Da hat er es so gelenkt, dass wir uns getroffen haben. Ich kann es dir jetzt sagen, dass Gott brennend an dir interessiert ist. Und im Auftrag Gottes soll ich dir Gutes tun. Mir? Und Petro auch? Ja, ich gehöre zu einer christlichen Organisation, die Straßenkinder aufnimmt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Ihr kriegt ein richtiges Bett und genug zu essen. Und ihr könnt sogar lesen und schreiben und einen Beruf erlernen. Oh Mann, ehrlich? Oh Momento, sagt Petro, da ist doch irgendein Trick bei. Wollen Sie uns einsperren oder nach Europa verkaufen? Gutes tun, umsonst, wer tut denn sowas, wenn er keinen Vorteil davon hat? Gott, sagt der Senior und lächelt freundlich. Und er hat uns beauftragt, das für ihn zu erledigen. Petro wiegt den Kopf. Ansehen kann man sich's ja mal. Jorge legt die Stirn an die Scheibe und murmelt, Fantastico, dass Gott mich in dem Gewirr von 15 Millionen gefunden hat. Und noch eine Geschichte, die für denselben Zweck geschrieben ist, ähnlicher Länge. Die spielt nun in Deutschland. Muss ich mir nicht so viel Mühe geben mit portugiesischer Aussprache. Das ist bestimmt ein Zirkus, sagt Philipp Leise zu seinem Freund und schaut ehrfürchtig auf das große Zelt. Glaube ich nicht, antwortet Matthias. Wo sind denn die Wagen mit den Tieren? Er schiebt sein Fahrrad zum Eingang. Philipp kommt ihm nach. Aber was soll es denn sonst sein? Matthias, der immer ein bisschen mutiger ist als sein Freund, lehnt das Fahrrad gegen ein Verspannungsseil und öffnet vorsichtig den Eingang. Drin ist niemand, also geht er rein. Du kannst doch nicht einfach, ruft Philipp ihm leise nach, aber dann folgt er ihm. Warte auf mich! Gemeinsam gehen sie über Sägespäne zwischen Bankreihen hindurch. Ich sage dir doch, das ist kein Zirkus, sonst müssten die Bänke außen rum stehen und in der Mitte wäre so ein runder Platz. Plötzlich ist da eine Männerstimme. Die Manege nennt man das. Die Jungen fahren erschreckt zusammen. Woher kam denn die Stimme? Da, von einem der großen Masten klettert ein Mann herunter. Er turnt aber nicht elegant wie ein Artist, sondern bewegt sich etwas unsicher. Jetzt steht er unten, in der einen Hand einen Schraubenzieher. Philipp möchte am liebsten weglaufen, aber da Matthias sich nicht rührt, bleibt er auch stehen. Na, was führt euch denn hierher? Fragte der Mann. Es klingt gar nicht unfreundlich. Matthias sagt, Och, wir wollten nur mal gucken. Ist das hier ein Zirkus? Da lacht der Mann. Nein, das ist ein Missionszelt. Was ist denn das? Fragt Philipp. Der Mann wirft den Schraubenzieher in eine Werkzeugkiste und erklärt, wir laden Leute ein, hierher zu kommen und sagen ihnen dann was Gutes über Gott. Ach, staunt Philipp, das ist dann wohl sowas wie eine Kirche. Könnte man sagen, nickt der Mann. Schade, sagt Matthias. Der Mann lächelt, während er ein zusammengeknülltes Stück Draht aus der Tasche nimmt und ordentlich aufwickelt. Warum schade? Naja, ich habe gerne Zirkus, richtig mit Tieren und mit Leuten, die auf einem Seil balancieren und so. Das ist spannend. Was wir hier machen, ist vielleicht nicht so spannend, aber manchmal geht's auch ganz schön zur Sache. Nachmittags um 4 haben wir eine Stunde für Kinder in eurem Alter. Da werden tolle Geschichten erzählt. Matthias fragt, machen Sie das? Ich auch, ja. Ich habe gern Abenteuergeschichten. Soll ich euch mal eine erzählen? Philipp nickt schüchtern und Matthias fragt, eine, wo Gott drin vorkommt? Also ich hätte lieber eine vom Zirkus. Ich glaube, das bringt mehr Action. Gut, nickt der Mann, dann setzt euch mal. Das tun sie. Er selbst setzt sich auf die Bank davor und streckt seine Beine unter der Rückenlehne durch. Auf die legt er nun seine Arme. Im Mittelalter, also vor mehreren hundert Jahren, zog ein kleiner Zirkus durch unser Land. Er gehörte einer Artistenfamilie, die bekannt war für ihre gefahrvollen Kunststücke. Eines Tages stürzte der einzige Sohn ab und verletzte sich so, dass er nie wieder mitmachen konnte. Die Eltern waren verzweifelt. Nicht unbedingt, weil ihnen das Kind so leid tat, denn es waren ziemlich herzlose Menschen, sondern hauptsächlich, weil sie bestimmte Kunststücke ohne Kind nicht machen konnten. So entschlossen sie sich, ein Kind zu rauben. Eines Tages beobachteten sie auf einem Bauernhof einen kleinen Jungen, der mit erstaunlicher Sicherheit auf der Deichsel des Leiterwagens balancierte und der außerdem gut mit den Tieren auf dem Hof umgehen konnte. Sie stiegen nachts in ein offenes Fenster ein und raubten das Kind. Hat das nicht geschrien? Sie hielten ihm den Mund zu und verschwanden. Noch in der Nacht reisten sie mit dem Zirkus ab in eine ganz andere Gegend. Es begann für den Kleinen eine harte Zeit. Nicht nur, dass er Sehnsucht nach Vater und Mutter hatte. Er musste auch von morgens bis abends trainieren. Bis zur totalen Erschöpfung musste er turnen, klettern, springen und nebenher noch üben, eine scharfe Säbelklinge vorsichtig in den Hals zu stecken. Es war furchtbar. Aber er lernte schnell. Bald war er der Liebling des Publikums. Das freute ihn aber nicht, denn tief in sich hatte er immer die Erinnerung an zu Hause und oft weinte er nachts, wenn er an Vater und Mutter zurückdachte. Eigentlich hieß er Jörg, aber die Zirkusleute nannten ihn Giorgio und ließen sich von ihm Vater und Mutter nennen. Eines Abends stand Jörg auf dem Seil, als ein Mann seinen Blick auf sich zog. Dabei achtete er sonst nie auf die Gesichter unter sich. Es durchzuckte Jörg wie ein Blitz, so dass er fast vom Hochseil gefallen wäre. Dieses Gesicht kannte er. Er turnte seine Übung zuerst unkonzentriert, dann aber ganz leicht und wie wenn ihm Flügel gewachsen wären. Als das Programm zu Ende war, sah er den Mann nicht mehr. In der Nacht stand er heimlich auf und schlich draußen umher, um ihn zu suchen, aber er fand ihn nicht. Als er an dem Wagen vorbeikam, in dem seine falschen Eltern wohnten, hörte er, wie sie sich unterhielten. Er konnte nicht alles verstehen, aber so viel war klar, sie machten sich Sorgen, weil sie schon seit Wochen in verschiedenen Orten den gleichen Mann in der Vorstellung gesehen hatten. Ob das der Vater von Giorgio war? Jörgs Herz schlug bis zum Hals, als er das hörte. Anscheinend hatte er sich nicht getäuscht. Für den kommenden Abend war eine besondere Sensation angekündigt. In der Manege sollte der Bär an einer langen Kette herumlaufen. Darüber sollte ein Seil gespannt sein, so niedrig, dass der Bär es fast erreichte, wenn er sich reckte. Jörg sollte auf dem Seil gehen. An einer Stange war eine brennende Fackel gebunden. Mit der sollte er den Bären reizen, sodass er mit den Tatzen nach ihm schlug. Jörg wollte das nicht, aber er musste. Die Leute johlten begeistert. Eine Weile ging es gut. Dann aber ließ ein Helfer das Seil zu tief hinab. Er hatte sich wohl verschätzt. Der Bär schlug an das Seil, Jörg stürzte, konnte sich aber schnell zur Seite rollen. Es war mit einem Schlag totenstill im Zirkus. Plötzlich rief jemand, Jörg! Ein Mann rannte den Gang hinunter, als er über den Rand in die Manege sprang, dem Zirkusbesitzer zu, halt die Kette kurz! In dem Augenblick wusste der falsche Vater, dass er durchschaut war. Ohne nachzudenken, löste er die Kette des Bären, weil er annahm, der würde sich auf den Fremden stürzen. Der aber griff nach der Fackel, hielt sich damit das große Tier vom Leib. Schreiend liefen die Leute zum Ausgang, andere schnitten Löcher in die Zeltwände, auch die Zirkusleute flohen. Der Vater rief Jörg zu, nimm das Ende der Kette und schling es um den Mast. Dabei ging er nah an den Bären heran, um dessen Aufmerksamkeit von seinem Sohn abzulenken. Es gelang. Jetzt waren sie in Sicherheit. Der Vater nahm seinen Sohn hoch und drückte ihn an sich. »Weißt du, wer ich bin?« fragte er leise. Jörg nickte. »Vater«, konnte er nur sagen. Sein Vater berichtete leise, ganz nah an seinem Ohr, »So lange habe ich nach dir gesucht. Als ich hörte, dass in jener Nacht ein Zirkus in der Nähe gewesen war, habe ich mich auf dessen Spur gesetzt. Und so habe ich dich endlich wiedergefunden.« Der Erzähler schweigt. »Und der Zirkusbesitzer?« fragt Philipp. »Und der Bär?« fragt Matthias. Der Mann lächelt. »Jede Geschichte muss irgendwo aufhören.« »Aber spannend war sie,« meint Matthias. Philipp ergänzt. »Und vom Zirkus, nicht von Gott.« Der Mann lächelt wieder. »Oh doch, Gott kam auch drin vor. Man muss nur genau hinsehen. Soll ich es euch erklären?« Aber er wartete ihre Antwort gar nicht ab, sondern fuhr gleich fort. »Gott ist unser Vater. Seit die Menschen Sünde tun, sind sie nicht mehr bei ihm. Das Böse bringt uns weg von ihm. Aber wie der Vater in der Geschichte, sucht uns Gott. Er setzt sein Leben ein, um uns zu retten und wieder nach Hause zu holen. Wie denn? Das verstehe ich nicht, fragt Philipp. Komm nachher um 4, dann sprechen wir weiter darüber, sagt der Mann. Ja, die Auswahl an Geschichten in der Kinderbibel ist natürlich groß. Sie wollten was sagen? Ja, nützt es was? Ich probiere mal aus, wenn ich das ein bisschen höher setze. Ist das so besser? Ist das so besser? Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser. Ja? Ja, und dann kommt der Schalter eher zurück. Ja. Ja. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos. Jetzt. Also dieses Beispiel macht schon deutlich, dass es sehr viel aus der Bibel nachzuerzählen gäbe für Kinder. Ich habe mir gedacht, ja, ich sagte schon, vielleicht das Alte Testament ist mal interessanter als das Neue Testament, da einfach mal zwei Geschichten auszuwählen. Wenn wir noch Zeit haben, kann ich später noch andere erzählen oder vorlesen. Ich habe an zwei Geschichten gedacht, die ich vorlesen will, die anders sind als die anderen, darum, weil sie mehr Erfundenes, Erzähltes enthalten. Es gibt ja verschiedene Arten, Kinderbibeln zu schreiben. Man kann sehr eng am Text bleiben, wie das zum Beispiel eine Kirchner Kinderbibel tut, die ich auch schätze, sehr schön erzählt, aber relativ wenig ausgeschmückt. Ich habe mich um einen anderen Stil bemüht, weil ich denke, dass die Kinder das lieben, wenn es einfach sehr farbig wird, wenn sehr viel drumherum erzählt wird und so. Nun kann man natürlich theologisch der Meinung sein, man darf bei der Bibel nicht so viel dazu erfinden. Ich habe auch in dem Sinn eigentlich nichts dazu erfunden. Zum Beispiel bei diesen zwei Geschichten, die ich lesen möchte, die so als Geschichte nicht in der Bibel stehen, sind aber die einzelnen Fakten, also im einen Fall jetzt hier vom David zum Beispiel, der an anderer Stelle erzählt hat, dass er einen Bär und einen Löwen erschlagen hat und so, und dann hat er Psalmen gedichtet, so, das habe ich einfach zu einer Geschichte zusammengezogen. Und dann in dem anderen Fall von den gefangenen Israeliten in Babel, wo also in Psalmen das vorkommt und dann von Jeremias Brief kommt dann wieder an anderer Stelle vor und so. Und an einem anderen Psalm heißt es, dass sie an den Wassern von Babel saßen und ihre Harfen an die Weiden hängten. So, das habe ich dann zu einer Geschichte zusammengezogen. Weil das einfach ein bisschen anders ist als die anderen, habe ich das mal ausgewählt, was da mehr ums Erzählen geht. Aber natürlich, wenn Sie wollen, wir Zeit haben, könnten wir auch noch eine Geschichte lesen, die einfach mehr nacherzählt ist. Für einen Erzähler, der das so von ganzem Herzen tut, wie ich das tue, ist es schwerer, eine Geschichte farbig zu erzählen, von der in der Bibel schon sehr viele Einzelheiten stehen. Weil man sich natürlich an die Einzelheiten halten muss, kann man ja nicht was anderes erzählen. Also nehmen wir an, im Johannesevangelium die Geschichte vom Blindgeborenen, wie der geheilt wird, da werden so viele Einzelheiten erzählt, wie der dann zu Jesus kommt und wieder zu den Juden kommt und so hin und her. Und was die sagen, wortwörtlich alles aufgeschrieben, da kann man natürlich nicht viel dazu machen und kann das auch nicht so sehr abändern, sonst weicht man von der Bibel ab. Aber wo wenig erzählt wird, aber eine interessante Handlung da ist, denke ich, darf man auch als Nacherzähler das ein bisschen ausschmücken und farbig darstellen. Immer natürlich in dem Bewusstsein, dass am Inhalt nichts verschoben werden soll, dass die Quintessenz der Sache herauskommen soll. Und dass das, was dazu ein bisschen farbig gemacht wird und drumherum erzählt wird, dass das natürlich auch stimmig sein muss zu dem, was wir einfach über die Zeit wissen, wie die Menschen damals gelebt haben. Und auch die Typen, die darin vorkommen, sage ich mal so etwas abfällig, also die Personen der Bibel, die haben ja alle einen bestimmten Charakter in den biblischen Geschichten. Dieser Charakter ist uns durch die Schreiber vor Augen gestellt und der Nacherzähler muss sich natürlich bemühen, diesem Charakter zu entsprechen. Also vielleicht werden wir darauf kommen beim Thema Humor, übermorgen früh, wenn ich etwas vom Jona lese etwa, dass der so humoristisch von mir jetzt nacherzählt worden ist, der so ein bisschen frech ist, so und so gegen Gott opponiert und so. So war der wirklich. Also da steht da drin, wenn Gott zu ihm sagen muss, meinst du, dass du billig zürnest? Jawohl, ich zürne billig und so. Also und protestiert und fährt extra nach Westen, wo er eigentlich nach Osten, nach Ninive sollte und so. Also ich bemühe mich, den Charakter eines Menschen zu verstehen, und wenn es sich also als notwendig erweist, einfach ein bisschen das zu beschreiben und farbig zu machen, trotzdem diesen Charakter und die Tendenz der Geschichte zu erhalten. So viel zu dem Thema Nacherzählen biblischer Geschichten. Natürlich kann jemand sagen, man soll das trotzdem nicht tun. Gut, das respektiere ich. Aber ich meine, also wenn jemand für sich das so sagt, respektiere ich das. Aber ich meine, es wäre gut und nötig für die Kinder, einfach das ein bisschen farbiger zu machen. Wir können darüber uns natürlich auch gleich noch ein bisschen unterhalten. Ich lese mal also diese Geschichte von David. Stille lag über dem Tal. Friedlich grasten die wenigen Schafe. David saß auf einem Stein, sah ihnen zu und spielte dabei auf seiner Harfe. Es war kein bestimmtes Lied, er zupfte nur die Saiten an und lauschte den Klängen nach, bis der leichte Wind sie verwehte. Immer wieder schlug er verschiedene Saiten gemeinsam an und hörte, welche Töne zusammenpassten. Wenn er einen neuen Klang von zwei oder drei Tönen gefunden hatte, freute er sich daran, wiederholte den Akkord mehrmals und merkte ihn sich. Plötzlich hob er den Kopf. Unruhe entstand unter den Schafen. David legte die Harfe zur Seite, nahm seinen Stock und stand auf. Sorgfältig sah er sich nach der Gefahr um, die die Schafe anscheinend gespürt hatten, aber er bemerkte nichts. Gerade wollte er sich wieder hinsetzen, da sah er aus den Augenwinkeln etwas Dunkles von den Büschen her über die freie Fläche huschen. Ein Bär. Das flinke braune Tier hatte schon eins der kleinen Lämmchen, die doch nicht so schnell laufen konnten, mit den Zähnen gepackt. Die übrige Herde stob laut blökend nach allen Seiten davon. David überlegte nicht lange. So schnell er konnte, lief er auf den Bären zu. Sicherlich hätte er Angst haben können, schließlich war der Bär ein Raubtier. Die Bären in dieser Gegend waren zwar eher klein, aber doch größer als David, wenn sie sich aufrichteten. Aber David dachte nur an das Lämmchen. Wenn er bei Gefahr weglief, brauchte er gar nicht erst hier zu sitzen. Dann wäre er ein schlechter Hirte. »Los, verschwinde!« schrie David laut, während er auf den Bären zulief. Der blickte zu ihm hin, ohne das Lämmchen loszulassen, das er am Rückenfell festhielt. Dann drehte er sich um und trollte sich davon. Aber David gab nicht auf. Er wollte sein Lämmchen retten. So schnell ihn seine nackten Füße trugen, rannte er hinter dem Bären her. Jetzt hatte er ihn erreicht. »Lass mein Lämmchen los!« schrie er wütend und schlug mit seinem Stock auf den Bären ein. Tatsächlich, der Bär ließ unter den kräftigen Stockschlägen das Lamm los und lief mit einer Geschwindigkeit davon, die man dem plumpen Tier gar nicht zugetraut hätte. David bückte sich, noch ganz außer Atem, zu dem kleinen Schaf. Erst lag es wie leblos da, dann aber sprang es blökend und am ganzen Körper zitternd auf. Der Hirtenjunge nahm es auf seinen Arm und drückte es an sich, um es zu beruhigen. Dann untersuchte er das Fell. Die Verletzungen von den Bärenzähnen waren nicht so schlimm und würden bald verheilt sein. David trug das Tier zurück zur Herde. Dann trieb er alle anderen Schafe wieder zusammen. Das war eine mühsame Arbeit, denn in ihrer Angst waren sie weit auseinandergelaufen. Die Sonne stand schon tief, als David sich wieder auf seinen Stein setzte. »Eigentlich macht es Gott mit mir, wie ich mit meinen Schafen«, dachte er. »Er passt auf mich auf, sorgt für mich und wenn Gefahr droht, schützt er mich.« Er nahm die Harfe, schlug ein paar Töne an, dachte ein wenig nach und dann sang er. »Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Er weidet mich auf einer grünen Wiese und führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir neue Kraft, er führt mich auf sicheren Wegen. Auch wenn ich durch ein dunkles Tal gehe, fürchte ich, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab nimmt mir die Angst.« Sie haben gesehen, Bibelkenner wissen vielleicht, dass der David später dem Saul, als es um den Kampf mit Goliath geht, sagt, also ich habe schon mal einen Bären und einen Löwen erschlagen. Darauf bezog sich das unter anderem. Er hat ihn erschlagen, sagt er. Ich habe ihn hier nicht sterben lassen, den Bären. Das sind so Kompromisse, die ich mir erlaube, wenn ich etwas für Kinder erzähle. weil die Kinder natürlich sich auch ein bisschen mit dem Tier identifizieren und da wollte ich das nicht so blutrünstig machen. Da gibt es halt unterschiedliche Ansichten. Man kann sagen, es steht da, er hat einen Bär erschlagen, dann muss er ihn auch totschlagen. Vielleicht war es anders mal und so. Also ich denke, da darf man die Freiheit haben, das den Kindern so zu erzählen. Oder sind Sie anderer Meinung? Widersprechen Sie mir auch ruhig. Also. Ja, lese ich noch die Geschichte von den Israeliten in Babylon. Träge floss der Euphrat dahin. Zwischen den Weiden am Ufer saßen einige alte Leute. Ohne miteinander zu reden, blickten sie traurig auf das leicht gekräuselte Wasser, in dem sich die untergehende Sonne spiegelte. Aus dem Lager der Zelte und primitiven Hütten hinter ihnen drang das Geschrei von Babys herüber. Jetzt kamen Mütter mit ihren Kindern zum Fluss und begannen, ihre Wäsche zu waschen. Auch sie wirkten bedrückt und redeten wenig. Sogar die Kinder rannten nicht fröhlich lachend umher, sondern spielten still mit Steinen am Wasser. Auf einmal tauchten Soldaten auf. Sie waren mit Spießen und Schilden und Schleudern bewaffnet. Langsam gingen sie am Ufer entlang und schauten nach rechts und links. Die Kinder duckten sich ängstlich hinter die Weiden. Die Erwachsenen taten, als sähen sie die Soldaten nicht. Einer der Soldaten blieb stehen, deutete auf ein Musikinstrument, das an einer Weide hing und sagte etwas, aber niemand verstand den Babylonier. Ein alter Mann kam herbei. »Das ist meine Harfe«, sagte er. Der Soldat zeigte auf ihn, machte Bewegungen, als würde er Harfe spielen und sang eine kleine Melodie. Der Alte schüttelte den Kopf. »Wir können nicht singen«, sagte er, obwohl ihn der andere nicht verstehen konnte. »Ihr habt uns als Gefangene in euer Land geholt. Wenn wir an unsere Heimat denken, ist uns nicht nach Singen zumute. Aber was für Lieder sollen wir singen, wenn nicht Lieder aus Israel?« Die anderen Soldaten waren inzwischen weitergegangen und riefen ihren Kameraden. Der drehte sich um und folgte ihnen. Ein kleiner Junge kam vom Flussufer herbeigerannt. »Was hast du mit dem fremden Soldaten gesprochen, Großvater?« Der Alte setzte sich und sein Enkel hockte sich neben ihn. »Ich habe ihm gesagt, dass wir zu traurig sind, um zu singen.« »Du hast Heimweh, nicht wahr, Großvater?« »Es ist nicht nur das Heimweh. Ich trauere auch um Jerusalem. Nie wieder werden wir im Tempel Gott opfern und ihn anbeten.« »Aber zu Gott beten kannst du doch auch hier«, meinte der Junge. »Sicher«, nickte der alte Mann, »aber es ist nicht dasselbe. Und außerdem weiß ich nicht, ob Gott überhaupt noch etwas von uns wissen will. Dass wir hierher in die Gefangenschaft gebracht wurden, ist seine Strafe. Wir, sein Volk Israel, haben nicht auf ihn gehört.« »Meinst du, Gott kümmert sich nicht mehr um uns? Wir sind nicht mehr sein Volk?« Der Junge schaute seinen Großvater mit großen Augen an, aber der zuckte nur mit den Schultern. Ein Mann kam angerannt. »Hört alle her«, rief er. Er wartete, bis alle um ihn herum standen. »Ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Wir haben einen Brief bekommen.« »Ein Brief? Wer hat den bekommen? Von wem denn?« »Der Reihe nach«, lachte der Mann und erzählte. »Wir alle, die Israeliten in der Gefangenschaft, haben einen Brief bekommen, und zwar von Jeremia.« »Von Jeremia? Von dem Propheten, der noch in Israel ist? Das ist ja fast, als hätte Gott selbst uns geschrieben.« »Lasst mich doch ausreden«, rief der Mann. »Alle Israeliten in Babylon sind bereits zusammengerufen worden und haben den Brief vorgelesen bekommen. Und jetzt sind Boten zu allen Gefangenenlagern unterwegs. Darum komme ich heute zu euch.« »Ja, was steht denn nun in dem Brief?« »Jeremia hat geschrieben, wir sollen alles tun, was für dieses Land gut ist. Wenn es den Babyloniern gut geht, geht es auch uns gut. Wir sollen nicht darauf warten, schnell wieder nach Hause zu kommen, sondern heiraten und Kinder bekommen, Häuser bauen und Gärten anlegen. Aber nach 70 Jahren wird Gott unser Volk wieder in sein Land zurückführen.« »Nach 70 Jahren erst?«, fragte eine Frau enttäuscht. »Freu dich doch, dass Gott uns überhaupt noch zurückbringen will«, meinte eine andere. Der Großvater nickte. »Freut euch vor allem, dass Gott überhaupt noch zu uns spricht?« »Das ist wahr«, sagte der Bote. »Hört, was Jeremia noch geschrieben hat. Das sind Gottes Worte. Ich habe Gedanken des Friedens über euch und will nicht, dass ihr leidet. Ich will euch eine Zukunft geben. Wenn ihr zu mir betet, werde ich euch hören. Und wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen.«
ein gutes Wort, sagte leise der alte Mann. Die Soldaten kamen auf ihrem Kontrollgang zurück. Sie schimpften laut in ihrer Sprache und scheuchten die Israeliten auseinander. Die Frauen gingen wieder an ihre Arbeit. Noch einmal trat der eine der Soldaten auf den alten Mann zu und zeigte auf die Harfe. Der lächelte, nahm das Instrument herunter und begann zu singen. Wenn Gott die Gefangenen Israels befreien wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachen sein und wir werden Gott fröhlich loben. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Gut, zwei Geschichten noch aus diesem Kinderbüchlein. Oder zwischendurch eine Frage oder eine Bemerkung. Kann man vielleicht wieder neu besser zuhören.
Oder soll man erst nachher hinterher ins Gespräch kommen? Gut. Vielleicht besser. Ja.
Ich hoffe überhaupt, dass ein gutes Gespräch noch zustande kommt. Was soll denn das bedeuten, fragt Kai seinen kleinen Bruder Patrick. Das sind Engel. Kai lacht. Und warum stellst du die alle an deinem Bett entlang auf? Die sollen mich behüten, antwortet Patrick. Mama betet doch immer diesen Vers. Stell die güldenen Waffen ums Bett und deiner Engelschar. Gestern hat sie es mir erklärt. Die Schar von Engeln soll ums Bett herumstehen und mich mit goldenen Waffen beschützen. Du spinnst, Patrick. Das sind richtige Engel gemeint, die man nicht sehen kann, aber deine sind winzig klein und aus Papier. Mach doch nichts. Oh, diese Kleinen, denkt Kai. War ich wohl auch so dämlich, als ich klein war? Patrick schwätzt fröhlich vor sich hin. Mama hatte so Einwickelpapier. Geschenkpapier. Ja, mit lauter Engeln drauf. Die habe ich alle ausgeschnitten. Mama hat mir geholfen und dann haben wir unten so ein Ding dran geklebt, dass sie stehen. Dass sie stehen und dich beschützen können, wie? Du hast sie wirklich nicht alle beisammen. Glaubst du, die Papierengel verteidigen dich, wenn Gefahr kommt? Sowas Blödes. Ich bin nicht blöd. Klar bist du blöd. Du kannst ja noch nicht mal zählen, wie viele es sind. Oder willst du? Es sind 14, triumphiert Patrick. Außerdem, du hast doch auch Figuren vor dem Bett stehen. Kai stöhnt. Das ist doch was völlig anderes. Ritter sind das und Indianer, mit denen spiele ich. Na, meinst du etwa, Ritter und Indianer sind besser als Engel? Kai stöhnt noch mehr. Ich geb's auf. Mit dir kann man ja nicht diskutieren. Du bist einfach zu klein. Patrick rennt aus dem Zimmer. Mama, ruft er durch den ganzen Flur. Mamas Stimme ist kaum zu verstehen. Ich bin im Keller. Du sollst dich doch ausziehen und ins Bett gehen, Patrick. Ich komme gleich. Patrick trottet langsam ins Kinderzimmer zurück und beginnt sich auszuziehen, ohne seinen Bruder auch nur anzugucken. Bis die Mutter kommt, vergeht noch einige Zeit. Kai spielt so lange mit seinen Figuren auf dem Teppich. In gestrecktem Galopp reiten drei Ritter mit gesenkter Lanze mutig auf eine viel größere Gruppe von Indianern zu. Als die den Angriff bemerken, stürzen sie sich mit ohrenbetäubendem Kriegsgeschrei auf die Männer in ihren Eisenrüstungen. Es gibt eine wüste Schlacht. Noch ist nicht klar, wer gewinnt, da kommt Mama herein. Kai, du solltest dich auch ausziehen und nicht mit deinen Figuren spielen. Ja, mault der und räumt die tapferen Krieger in einen Plastikkorb. Mama, Kai hat gesagt, ich wäre blöd, weil ich die Engel vor mein Bett gestellt habe, beklagt sich Patrick. Gar nicht, ruft Kai, er kann so viele Engel hinstellen, wie er will. Ich habe nur gesagt, die beschützen ihn nicht, weil sie aus Papier sind. Du hast doch gesagt, Mama, Gott stellt Engel um unser Bett, stimmt's? Die Mutter setzt sich auf Patricks Bett und hilft ihm, sein Hemd aufzuknöpfen. Das habe ich gesagt, ja, aber das sind natürlich keine Engel aus Papier, da hat Kai schon recht. Patrick schmollt, aber Kai hat auch Figuren vor dem Bett. Die sollen ihn aber nicht beschützen, meint Mama. Obwohl ich glaube, richtige Engel sind eher so etwas wie Krieger. Sehr stark sind sie auf jeden Fall. Meine Engel sind auch stark. Patricks Satz ist kaum zu hören, weil seine Mutter ihm gerade das Unterhemd über den Kopf zieht. Gut, Patrick, spiel du mit deinen Engeln wie Kai mit seinen Indianern. Und wenn ihr euch gleich die Zähne geputzt habt und im Bett seid, dann komme ich nochmal, dann bitten wir Gott, dass er seine richtigen
unsichtbaren, starken Engel schickt und um eure Betten stellt. Kai ist fertig mit Umziehen. Meinst du wirklich, Mama, dass die Engel so starke Helden sind?
Na klar. Dann ist es ja gar nicht nötig, dass Gott eine ganze Schar von Engeln schickt. Dann reicht einer.
Gut, sagt die Mutter. Dann bitten wir nur um einen. Sie steht auf. Vorsichtig, Mama, warnt Patrick, tritt nicht auf meine Engel. Kai träumt dann von einer wilden Indianerschlacht. Eine Übermacht von wüsten Comanchen kämpft gegen ein verlorenes Häufchen von tapferen Apachen. Mit letzter Kraft können sich die Apachen in eine enge Schlucht flüchten, wo die Feinde nicht an sie herankommen. Aber sie können auch nicht hinaus. Was sollen sie tun? Der Häuptling befiehlt, ein Feuer zu machen und Rauchzeichen zu geben, damit ihre Freunde, die Ritter, kommen und sie heraushauen. Die Schlucht ist aber sehr tief, sodass der Rauch gar nicht bis oben hinsteigt. Mehr Rauch, befiehlt der Häuptling. Die Apachen legen viel nasses Holz auf das Feuer, bis der Qualm die ganze Schlucht erfüllt. Er steigt Kai in die Nase und er wacht auf. Was ist das? Das war ja nicht nur ein Traum. Da ist ja wirklich Rauch im Zimmer. Mama, Papa! Mit lautem Schreien springt Kai aus dem Bett. Er stößt mit dem nackten Fuß im Dunkeln ans Tischbein, aber er merkt es gar nicht. Im Nu hat er das Licht angemacht und ist an der Schlafzimmertür der Eltern. Es brennt! Da ist überall Rauch! Schnell! Schon steht Papa im Schlafanzug vor ihm, schiebt ihn zur Seite und stürzt ins Kinderzimmer. Erst holt er den kleinen Patrick heraus, der noch gar nicht begreift, was geschieht. Dann sieht er sich um. Auf dem Schreibtisch ist Papier verbrannt. Die Schreibtischunterlage aus Kunststoff schwelt stinkend. Aus Kais Kassettenrekorder fliegen immer wieder helle Funken. Aha, ruft Papa und zieht den Stecker aus der Wand. Ein Kurzschluss. Mama hat inzwischen einen Eimer unter dem Wasserhahn im Bad gestellt, aber Wasser ist nicht mehr nötig. Papa schlägt das restliche Feuer mit einem von Kais Schuhen aus, der vor dem Bett gestanden hat. Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte das Feuer die Gardine erreicht, sagt Papa. Seine Hände zittern ein bisschen. Erst jetzt merkt er, wie aufgeregt er ist. Beide Jungen fangen an zu weinen. Mama kniet sich zu ihnen und drückt sie an sich. Ihr müsst nicht weinen, es ist ja noch mal alles gut gegangen. Kai hört auch bald auf, aber Patrick schluchzt noch weiter. Wie kam denn das, Kai, dass du den Rauch bemerkt hast? Fragt Papa, während er das Fenster öffnet. Ich habe geträumt und bin davon aufgewacht. Gut, dass du aufgewacht bist. Stellt euch vor, das ganze Zimmer hätte schon in Flammen gestanden, bevor ihr es überhaupt gemerkt hättet. Patrick schnieft laut. Der Engel! Was? Fragt Papa. Na, der Engel hat Kai geweckt. Wir haben doch gebetet, dass Gott ihn schickt. Er hat auf uns aufgepasst. Mama drückt Patrick wortlos an sich. Sie hat ein bisschen feuchte Augen. Vielleicht ist ja auch der Rauch daran schuld. Da hast du sicher recht, Patrick, sagt Papa. Ein Engel war's. Eine Weile sagt niemand etwas. Dann mahnt Papa, es wird kalt hier, wir müssen den Rauch und den Gestank erst abziehen lassen. Kommt so lange mit in unsere Betten. Oh ja, freut sich Patrick. Aber weil er sich erst aus Mamas Umarmung lösen muss, ist Kai als erster im Schlafzimmer der Eltern und landet mit einem großen Sprung in den Betten. Ich bringe die stinkende Schreibtischunterlage gerade in den Mülleimer, sagt Papa. Mama erzählt euch inzwischen eine Geschichte, damit ihr auf andere Gedanken kommt. Die drei kuscheln sich unter die Bettdecke. Mama, fragt Kai, kennst du eine Geschichte von Engeln? Von ganz starken? Überlegt Mama, kennt ihr die von dem Engel, der stärker war als mehrere Löwen? Als mehrere Löwen? So stark, dass er ihnen den Rachen zuhalten konnte. Bis Daniel, aber ich fange am besten von vorne an. Das tut sie dann auch. Als sie fertig ist, liegt Papa inzwischen auch im Bett und schickt die beiden wieder in ihr eigenes Zimmer. Ach Papa, ruft Patrick, als er in der Kinderzimmertür steht, jetzt hast du auf meine Engel getreten. Guck doch, die meisten sind kaputt. Ach, ich stehe jetzt nicht mehr auf, Patrick, aber es tut mir wirklich leid. Das kam wegen der Eile, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Naja, macht nichts, ruft Patrick herüber. Wenn wir jetzt einen richtigen Engel haben, brauche ich die aus Papier ja nicht mehr. Ganz allmählich wird Annika wach. Während der langen
Entschuldigung. Während der langen Autobahnfahrt ist sie beim gleichmäßigen Motorengebrumm auf dem Rücksitz eingeschlafen. Aber jetzt hat ihr Papa die Autobahn verlassen und in den engen Kurven der Landstraße wird Annika hin und her geworfen. Sind wir bald da? Ach, du bist ja aufgewacht, stellt ihre Mama fest. Und der Papa beantwortet ihre Frage. Nur noch eine Viertelstunde. Fahren wir erst zu Opa oder erst zu Großvater? Mama dreht sich um. Erst zu Opa, guten Tag sagen. Aber dort können wir nicht bleiben. Danach fahren wir zu Großvater, da übernachten wir auch. Annika freut sich. Opa, das ist der Vater von Annikas Mutter. Er ist ganz lieb und Annika hat ihn sehr gern. Großvater ist natürlich auch ein Opa, aber damit man die beiden besser unterscheiden kann, heißt er Großvater. Er ist der Vater von Annikas Vater. Er ist natürlich auch lieb, aber man merkt es nicht gleich. Dafür kann er so schön Geschichten erzählen und er spielt viel mit seiner Enkelin, wenn sie mal zu Besuch kommt. Während sie über die Landstraße schaukeln und Annika sich in jeder Kurve mit Vergnügen in die Gurte fallen lässt, denkt sie zurück. Das war schön, als sie im vorigen Jahr hier waren. Sie kann sich noch genau erinnern. Sie waren wie immer vor dem Gartentor vorgefahren, von dem ein Plattenweg bis zur Haustür geht. Noch ehe sie ausgestiegen waren und sich nach der langen Fahrt gestreckt hatten, waren im Haus Türen und Fenster aufgegangen und ein lautes Hallo von Onkel und Tante und den Kindern hatte sie begrüßt. In der Haustür aber stand Opa. Er breitete die Arme aus, lachte Annika fröhlich entgegen und rief, »Wer kommt in meine Arme?« Da war sie zu ihm hingerannt. Er hatte sie aufgefangen und hochgehoben und an sich gedrückt, dass seine Bartstoppeln in ihre Backe piekten. Annika spürt die Stoppeln jetzt noch, wenn sie dran denkt. Und sie sieht die Lachfalten um Opas Augen. Sie freut sich riesig auf Opa. Sicher wartet er schon an der Haustür auf sie. Jetzt kommt Annika die Landschaft bekannt vor. Die Kirche im Tal, links die Gaststätte. Ihre Spannung steigt. Gleich müssen sie da sein und dann gibt es die fröhliche Begrüßung. Annikas Papa verlangsamt die Fahrt, biegt in eine Nebenstraße ein. Sie sind da. Aber niemand ist zu sehen. Alle drei steigen aus und holen die wichtigsten Gepäckstücke aus dem Innern des Wagens. Papa schließt das Auto ab. Sie gehen auf den Plattenweg zum Haus und läuten. Nichts regt sich. Annika ist so fürchterlich enttäuscht, dass ihre Augen feucht werden und ein Kloß ihr den Hals verschließt. Endlich geht die Tür auf. Aber Annika ist so bedrückt, dass sie nur wie im Traum miterlebt, wie die Tante sie begrüßt. Die Kinder sind nicht da, der Onkel arbeitet noch. Und Opa? Fragt Annika leise. Opa geht es nicht gut, antwortet die Tante. Ihr könnt ihm mal guten Tag sagen, er liegt oben, aber strengt ihn nicht so sehr an. Sie gehen die Treppe hinauf, die Tante öffnet die Tür. Papa und Mama gehen in das Zimmer. Annika ist so beklommen zumute, dass sie an der Schwelle stehen bleibt. Erst als die Tante sagt, geh nur, Annika, macht sie ein paar zögernde Schritte ins Zimmer hinein. Opa liegt im Bett. Ich freue mich so, dass ihr da seid, sagt er leise. Nachdem die Eltern ihn begrüßt haben, streckt auch Annika Opa die Hand entgegen. Guten Tag, Opa. Annika, mein Schatz, willst du mir nicht einen Kuss geben? Sie nickt. Doch, das will sie. Aber als sie Opas Bart auf ihrer Backe spürt, ist es doch nicht so wie früher. Alles ist so ganz anders. Sie kann gar nicht sagen, warum. Es ist schon später Nachmittag, als sie vor Großvaters Haus vorfahren. Da ist mehr Leben. Die Verwandten schütteln ihnen die Hand und auch die Nachbarn rufen ihnen einen Gruß zu. Dann steht da auf einmal Großvater. Mädchen, bist du groß geworden, aber leider noch nicht so groß, dass du mich umarmen kannst und ich kann nicht runter zu dir wegen meiner kranken Knie. Was machen wir denn da? Ah, ich habe eine Idee. Großvater nimmt seine Enkelin an der Hand und führt sie zu der weißen Gartenbank. Schnell klettert Annika hinauf und als sie so erhöht vor ihm steht, umarmen sie sich. Als Großvater jetzt den Mund dicht an Annikas Ohr hat, flüstert er, ich habe so lange auf dich gewartet, Annika. Schade, dass du mich so selten besuchst, wo ich dich doch so lieb habe. Von der Haustür rufen sie herüber. Was macht ihr denn da für Tonübungen? Kommt her, es gibt Kaffee, der Kuchen steht schon auf dem Tisch. Annika ist glücklich. An der Hand des Großvaters springt sie zum Haus und zieht ihn dabei hinter sich her.
Ich möchte neben Großvater sitzen, ruft sie laut. Das lässt sich machen. Während des Essens redet Annika dauernd mit vollem Mund auf Großvater ein. Sie erzählt, wie es ihr in der Schule gefällt, was sie am liebsten spielt und vieles andere. Und wenn sie mal eine Pause macht, stellt Großvater eine Frage und gleich redet sie weiter. Später, als das Kaffeetrinken zu Ende ist, fragt Großvater, sag mal Annika, hast du dich denn auch gefreut, uns mal wieder zu besuchen? Und wie? Noch viel mehr als früher. Mehr als früher, warum? Zufällig tritt in diesem Augenblick im Gespräch der Erwachsenen eine Pause ein und alle hören diese Sätze. So viele Augen sehen Annika jetzt an, sie ist ganz verwirrt. Stottert sie, das kann ich dir nur ganz allein sagen, Großvater. Großvater steht auf. Ihr entschuldigt uns sicher mal für einige Augenblicke, sagt er laut in die Runde. Zwei, die sich gerne haben, haben eben auch manchmal Geheimnisse. Komm, Annika. Er geht hinaus und seine Enkelin folgt ihm. Im Garten setzt er sich auf die weiße Bank und Annika setzt sich neben ihn. Nun, sagt er und legt den Arm um ihre Schulter, du wolltest mir erzählen, warum du dich diesmal noch mehr gefreut hast als früher. Eigentlich wollte ich das gar nicht sagen, meint Annika leise. Es ist nur so rausgerutscht. Aber dann erzählt sie Großvater doch, wie sehr sie sich darauf gefreut hatte, von Opa begrüßt zu werden, so wie immer. Und dass alles diesmal ganz anders war. Aber du, Großvater, du hast mich ganz lieb begrüßt und darum freue ich mich. Und darum bin ich jetzt nicht mehr so traurig wie vorhin. Großvater schaut eine Weile schweigend vor sich hin und nickt nur. Dann sagt er, zwei Dinge sollst du wissen, Annika. Ich habe dich immer lieb gehabt, auch wenn ich dich nicht so stürmisch begrüßt habe. Und dein Opa hat dich immer noch lieb, auch wenn er dich jetzt nicht mehr so begrüßen kann wie sonst. Annika nickt. Du hast ja gesehen, fährt Großvater nach einer Weile fort, dein Opa ist sehr krank. Ist es schlimm? Ziemlich. Muss Opa sterben? Großvater schweigt einen Augenblick, dann meint er, ja, alle Menschen müssen sterben. Alle? Ach so meinst du das? Nein, ich meine, muss Opa jetzt bald sterben, weil er so krank ist? Das weiß ich nicht, antwortet Großvater leise, aber es kann sein. Dann fügt er noch hinzu, was wir tun können, ist für ihn zu beten. Das tue ich immer, will Annika sagen, aber das immer kommt nicht richtig raus, weil sie nur mit Mühe ihre Tränen zurückhalten kann. Wein doch nicht, sagt Großvater. Sicher, wir sind alle traurig, weil er vielleicht bald nicht mehr bei uns ist. Aber er selber nicht. Noch gestern habe ich mit ihm gesprochen. Da hat er gesagt, er freut sich, wenn er zu Gott gehen kann. Jetzt hat er Schmerzen und Angst auch. Aber beim Vater im Himmel wird nur Freude sein. Noch lange sitzen Großvater und seine Enkelin schweigend nebeneinander. Die Sonne ist untergegangen und die Dämmerung hat sich über das Dorf und über den kleinen Garten gelegt. Im Haus hat jemand das Licht angemacht und das fröhliche Reden dringt durch die erleuchteten Fenster. Du Großvater, nimmt Annika leise das Gespräch wieder auf. Ja? Weißt du, wie ich mir das vorstelle, wenn wir in den Himmel kommen? Sag's mir, mein Schatz. Wir kommen in einen wunderschönen Garten und am anderen Ende steht Gott, er breitet die Arme aus, so, und lacht und ruft, wer kommt in meine Arme? Da hebt der Großvater seine Enkelin auf seinen Schoß und drückt sie fest an sich. Ja, Annika, sagt er, du hast recht, so wird es sein. Jetzt erscheint Annikas Vater in der Haustür. Na, ihr beiden, habt ihr euer Geheimnis immer noch nicht fertig besprochen? Sie stehen auf und gehen hinüber. Doch, sagt Großvater, wir haben angefangen, ein ganz tiefes, wunderbares Geheimnis zu begreifen. Soweit.